Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Heute ist die Bildhauerin und Zeichnerin Christiane Löhr mein Gast, eine Künstlerin, die mit der Natur arbeitet. Sie formt Skulpturen aus Gräsern, Halmen, Disteln, Kletten, Samen und Haaren. Schön, dass Sie ins Berliner Studio gekommen sind, Frau Löhr. Willkommen in unserer Sendung.
Guten Morgen, ich freue mich, hier zu sein.
Ein Material, mit dem Sie sehr gern arbeiten, ist Pferdehaar. Und damit möchte ich unser Gespräch auch beginnen, mit Ihrer besonderen Beziehung zu Pferden. Waren Sie schon als Kind ein Pferdemädchen?
Ja, natürlich. Also wie alle Mädchen liebte ich Pferde, habe die Eltern bedrängt, reiten lernen zu dürfen. Und dann ist tatsächlich etwas passiert, was wahrscheinlich der Traum für viele wäre. Ich habe ein Pferd in einer Tombola gewonnen.
Ach, wie geht das denn?
Ja, es war ein Reiterhof, der den Tag der offenen Tür hatte. Und der erste Preis war eine kleine, bockige Ponystute, die der Reiterhof wahrscheinlich einfach nur loswerden wollte.
Oh. Ja, aber so ein Pony kann man ja jetzt nicht einfach mit nach Hause nach Koblenz nehmen.
Da, wo meine Eltern lebten, also gab es noch Obstwiesen, also es war genau am Moselhang, der noch unbebaut war. Und wir haben da mit Freunden also einen Stall gebaut, also haben wirklich eine artgerechte Haltung für das Pferd mit Kompagnon praktisch erstellt.
Ach so, Sie haben das dann wirklich bei sich gehabt, also nicht auf einem Reiterhof belassen?
Nein, genau. Genau. Und also diese Stute, das hatten wir dann nach einigen Monaten gemerkt, war trächtig. Und dann wurde praktisch mein Pferd geboren. Also mein Pferd, das ich von der Geburt bis zum Tod praktisch begleitet habe.
Wie lange war das?
24 Jahre.
Oh, das ist eine intensive Beziehung.
Ja, wirklich.
24 Jahre lang hatte die Bildhauerin Christiane Löhr ein Pferd. Wie hieß das eigentlich?
Nils.
Warum Nils?
Das hat irgendwie gepasst, so von der Farbe, von seiner Anmutung.
Zum Alltag mit dem Pferd gehörte das Reiten durch die Landschaft, aber eben auch die Pflege, das Striegeln und das Bürsten und das Rausfriemeln von allem, was sich in der Pferdemähne und dem Schweif so verfängt beim Reiten und beim Toben und beim Liegen und Lümmeln. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Haare, die Kletten, alles, was sich da so verfangen hat, zu sammeln?
Das war natürlich ein langer Prozess. Also in der Zeit, wo ich praktisch mit dem Pferd gelebt habe, hatte ich auch begonnen, Kunst zu studieren und meinen Blick auf die Materialien also zu verändern. Plötzlich wurde alles ja ein wichtiges Material, ein Material mit Potenzial. Und ich habe in der Zeit sehr viel herumprobiert, herumgespielt, habe auch Installationen auf der Weide gemacht, habe sehr viele Dinge beobachtet. Und irgendwann kam halt dieser Impuls, so die Pferdehaare, die ich immer, also dann natürlich weggeworfen habe, halt zu sammeln, weil ich gemerkt habe, dass sie also wunderschön sind, dass jedes Haar seine eigene Geschichte und sein eigenes Leben und Ansicht hat.
Daraus formen Sie also Skulpturen, arrangieren Installationen und die Kunst unseres Gesprächs wird jetzt sein, die Vorstellungskraft unserer Hörerinnen und Hörer zu aktivieren. Und ich versuche das mal mit einer Arbeit, die ich von Christiane Löhr gesehen habe. Auf den ersten Blick sieht man eine transparente Säule im Raum. Die steht da, man kann aber auch durch sie durch den Rest des Raums wahrnehmen. Das ist der Effekt, der sich aus dem Material ergibt. Diese Säule besteht nämlich einzig und allein aus gespanntem Pferdehaar. Aus sehr langen Haarfäden, die vom Boden bis zur Decke gespannt sind, kreisförmig angeordnet, formt sich das dann zu einer Säule. Was für Schritte, Frau Löhr, gehen so einer Arbeit voraus?
Also erstmal das Gedankliche natürlich. Also ein weiteres formendes Element dieser Säule sind Nähnadeln, die ich in den Boden und in die Decke geschlagen habe. Und es ist so, dass mich die Eigenschaften von Materialien interessieren. Und bei dem Pferdehaar gibt es das Zusammenziehen, das Kräuseln, Drehen, aber ebenso die Möglichkeit der Spannung, dass ich es extrem dehnen kann. Also wie man ja auch von Geigenbögen weiß.
Ja, da muss
weiß.
Ich auch dran denken.
Genau. Mhm. Dann gibt es auch Haarhygrometer mit einem Pferdehaar, was eingespannt ist. Also die Eigenschaft wird schon also auch von anderen Bereichen genutzt.
Genau. Was, also ein Haarhygrometer, da wird die Luftfeuchtigkeit gemessen?
Genau.
Oder? Ja.
Genau, weil das Haar, also auch unsere Haare ziehen sich bei Feuchtigkeit, nein, sie dehnen sich bei Feuchtigkeit und werden dadurch halt auch lockiger.
Mhm. Also die Eigenschaften des Materials erforschen, von Pflanzenstängeln, Grashalmen, Blütenständen, Samen, damit arbeiten Sie ja ganz viel, Efeu, Distel, Löwenzahn, so pusteblumenartig.
Ja.
Wann taugt denn ein Fundstück für die künstlerische Arbeit? Also welche Eigenschaften schätzen Sie?
Das ist auch ein Prozess, der sich im Laufe der Zeit ergibt. Also es ist so, dass diese Materialien mir helfen, Dinge auszudrücken, also die ich einfach mit den klassischen Bildhauermaterialien gar nicht berühren könnte. Also mit Eisen, Stein, Marmor, Holz. Also diese Materialien haben eine Durchlässigkeit, eine Feinheit und berühren den Raum ganz anders. Also weil ein großes Thema in meiner Arbeit ist der Raum. Das ist der Raum, den die Arbeiten umschließen und der Raum, in dem sie dann endgültig in der Ausstellung stehen. Und der Raum wird nicht verdrängt, sondern ja, so konzentriert oder eingefangen.
Durch dieses filigrane, zarte, kleine, das man oft übersieht, diese Materialien. Ich meine, wir treten da drauf, wenn wir spazieren gehen. Ja, Sie sagen, dieses kleine, feine, zarte. Trotzdem könnten Sie ja sagen, ich entlocke einem Baum auch was Feines oder einem Stück Marmor. Das müssen ja nicht große Klötze sein.
Also als Künstlerin fühle ich mich in eine bestimmte Richtung gezogen und der folge ich. Also diese Materialien lösen etwas bei mir aus. Also auch wenn es passiert, dass ich etwas sammle und das liegt dann 10 Jahre im Atelier.
Was lösen die aus?
Also ich glaube, eine bestimmte Art von Berührung. Also wie der Raum berührt wird. Also ich glaube, im Grunde genommen geht es um diese Berührung in meiner Arbeit. Also ebenso in den Zeichnungen, wie die Linien das Blatt Papier berühren. Ja, es ist total schwer, Worte dafür zu finden. Und also manchmal bin ich nah dran und meine es zu wissen und dann entfernt es sich wieder. Aber es geht wirklich um, also ganz klar um die Sensitivität.
Aber ich finde interessant, dass Sie sagen, wie die Arbeiten den Raum berühren und nicht, wie sie den Betrachter berühren.
Das ist, kommt natürlich in zweiter Linie. Also wenn ich zu Ausstellungen eingeladen werde, komponiere ich den Raum, also schaffe praktisch einen Weg, wie sich der Betrachter durch den Raum bewegt. Und das ist sehr, sehr wichtig, den Betrachter da im Auge zu haben für mich.
Mhm. Da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Ich bleibe noch kurz bei dem Material. Sind Sie denn eine, die, wenn Sie spazieren gehen oder überhaupt, wenn Sie sich durch die Stadt oder Ihr Dorf bewegen, immer auf den Boden schaut?
Ja, das bin ich, ja. Ich denke, das ist eine Eigenschaft, was noch von den Jägern und Sammlern übrig geblieben ist. Also wo ich mich bewege, es kann auch der Flugplatz sein. Also ich muss immer auf den Boden schauen und taste mit meinen Augen immer ab, was ich gebrauchen könnte.
Und haben Sie dann immer Kisten dabei?
Nein, dummerweise nicht.
Ja, dann zerbrechen ja die zarten Halme.
Ja, es ist oft so, dass ich dann Ideen sammle. Und also wenn ich wirklich plane, auch größere Arbeiten zu machen, dann gehe ich nochmal bewusst vor Ort und sammle bestimmte Pflanzenteile oder Samen.
Und in Ihrem Atelier haben Sie dann Regale voller Kisten? Oder wie stelle ich mir das vor?
Ja, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also ich bin überhaupt nicht der Typ, dass ich archiviere oder mir Depots anlege. Also alles entsteht eher so aus dem Leben und fließend. Und dann nehme ich mal was mit und dann liegt es da und dann wünsche ich mir mehr damit zu machen und ich finde die Pflanze nicht mehr. Also dieser Zufall, der gehört auch einfach dazu, wie die Arbeit sich bewegt.
Christiane Löhrs Skulpturen sind architektonische, geometrische Räume, oft im wirklich Miniaturformat. Sie arrangiert Halme und Stängel, Samen und Kletten zu Bögen, zu Kuppeln, zu Türmchen, zu Hügeln, Kegeln, Kugeln, Kissen. Ergibt sich, Frau Löhr, die Form aus dem jeweiligen Material? Vielleicht können Sie das an einem Beispiel beschreiben.
Ja, es ist so, dass ich dem Material folge, dass ich mit dem Material gehe und nicht dagegen. Und interessanterweise entstehen dann diese Dinge, die Sie gerade beschrieben haben, also die sich an die Architektur anlehnen, also Bögen, gestapelte Dinge, die in die Höhe wachsen. Also dabei spielt die Schwerkraft eine Rolle, also auch die Elastizität. Also oft ist da auch eine Ähnlichkeit, also wirklich an Architekturformen wie Gotik, Romanik, hinduistische Architektur, also Tempel, arabische Tempel. Und ich finde sehr interessant, dass dem Material folgend etwas entsteht, was wir schon irgendwie kennen.
Also da schwebt zum Beispiel eine große Wolke von der Decke. Diese Wolke besteht aus Flugsamen, aus luftigen Distelsamen. Oder es gibt diesen Teppich aus Löwenzahnsamen. Da möchte man sich eigentlich rauflegen auf dieses Bett aus Pusteblumen. Und Sie schaffen solche Objekte ja nicht aus botanisch-wissenschaftlichem Interesse, sondern gehen da ganz sinnlich ran, intuitiv. Aber man staunt dann ja doch doppelt. Also einerseits über die Schönheit und die Einzigartigkeit der Natur, aber auch über die Präzision und Kreativität, mit der Sie das inszenieren.
Ja, die Arbeiten sind also ganz klar abstrakt. Ich bin Bildhauerin. Es sind Skulpturen, es sind Rauminstallationen. Ich gehe mit dem Material im Raum um. Also jetzt dieser Löwenzahnteppich, den Sie beschreiben, ist eine ganz klare Form auf dem Boden, also meistens ein Oval. Also die sehr dicht aneinandergelegten Löwenzahnköpfe bilden praktisch eine homogene Fläche.
Da wird nichts geklebt, da wird kein Fixierspray benutzt. Wie bleiben diese Objekte denn trotzdem stabil und erhalten? Also die Pusteblumen fliegen ja nicht durch den Raum.
Ja, mittlerweile habe ich natürlich das Material kennengelernt. Also zum Beispiel sammle ich die Samenköpfe vom Löwenzahn, bevor er sich öffnet. Das heißt, er öffnet sich im Raum durch die Trockenheit, die Wärme. Und dadurch, dass er dann sofort trocknet, wird er etwas stabiler. Also natürlich, wenn ich mit der flachen Hand draufgehe, natürlich geht ihr dann kaputt. Aber also ich nutze die Stabilität, also die erstaunlich, also sehr viel stärker ist, als man je denken würde.
Ja, auch die kleinen Halme und Äste, die zerbrechen nicht, sondern sie biegen die zu einer Kuppel.
Also ich benutze die, also schon den Winkel, der vorhanden ist. Genau, also ich, wenn ich eine Skulptur mache, muss ich sehr lange beobachten, also oft auch sehr lange sammeln, bis ich Elemente finde, die praktisch eine Kooperation eingehen, also die halt ähnlich sind und dann eine geschlossene Skulptur bilden.
Wie lässt sich sowas denn von Ausstellung zu Ausstellung transportieren?
Also da hat auch jede Skulptur ihre eigene Eigenart, also zum Beispiel die Halmarbeiten, also stecke ich auf Kügelchen aus Knete und die sind dann in den Kisten und natürlich bewegen sie sich, aber also das Material kennt das. Es kennt den Wind, es kennt, wenn Tiere oder irgendetwas an ihnen entlang streicht. Also da ist es sehr viel einfacher, als man sich das so vorstellen könnte.
Ja, aber wenn Sie das in andere Kontinente verschicken, das ist ja schon eine ganz schöne Tortur für die Skulptur. Und möglicherweise auch weckt das auch Misstrauen beim Zoll.
Ja, in der Tat. Also die Länder Japan und die USA sind sehr, sehr scharf, also gerade mit der Einfuhr von organischen Materialien. Und da muss ich tatsächlich eine Liste mit den lateinischen Namen erstellen, also was mich sonst überhaupt nicht interessiert, und brauche vom Forstbotanischen Amt auch ein Dokument, dass die Materialien keine Krankheiten transportieren.
Ah ja.
Ja,
also nicht nach Drogen, ich hätte jetzt an Drogen gedacht. Krankheiten, naja.
Ja. Mhm.
Interessant ist ja auch, Sie haben das vorhin schon so kurz angesprochen, die Auseinandersetzung mit dem Raum, und ich kam auf das Publikum, ne? Also interessant, wie das Ausstellungspublikum auf die Arbeiten reagiert, nämlich man traut sich, so habe ich das erlebt in einer Ausstellung, die in Berlin zu sehen war, kaum zu atmen oder zu husten aus Angst, das Objekt könnte zerfallen oder weggepustet werden. Und die Leute müssen sich bücken, ne? Sie setzen sich teilweise auf den Boden, weil es sind ganz kleine Arbeiten, die sie auch unten platzieren, oder da hängt diese Wolke von der Decke, man muss sich strecken. Also das ist auch eine Interaktion.
Ja, also es ist natürlich total freiwillig, also keiner muss sich bücken, aber ich merke, dass die Leute, also dass die Neugier die Leute dann auch wirklich bewegt. Also sehr oft arbeite ich mit flachen Podesten, also die für mich wie so ein zweiter Boden sind. Also ich würde sehr gern mit dem Boden, also tatsächlich mit dem Boden arbeiten, aber da habe ich den richtigen Raum noch nicht für gefunden. Und in unserer Kultur ist der Boden etwas, also eher Dreckiges, was wir nicht beachten. Also deswegen habe ich diese Ebenen entwickelt. Das sind sehr flache Podeste von vielleicht 30 Zentimeter. Also was dem Betrachter erlaubt, also praktisch von oben auf die Arbeiten zu schauen.
Ist es dann in anderen Kulturen, in anderen Ländern anders? Also da können Sie das eher direkt auf dem Boden platzieren? Weil Sie sagen, bei uns hat das was Dreckiges.
Ja, also wenn ich jetzt, also ich hatte einmal eine Reise nach Indien über ein DAAD-Stipendium, und die Inder leben mit dem Boden. Also es gibt ganze Berufszweige, die auf einem halben Quadratmeter existieren. Also ich erinnere mich an einen Bügler, der auf einer halben Treppenstufe sein Geschäft hatte. Mhm. Also der Boden gehört zum Leben. Die Menschen essen, schlafen, arbeiten auf dem Boden. Es gibt kleine Skulpturen auf dem Boden in den Tempeln. Also da ist eine ganz andere Achtsamkeit, also vielleicht auch dadurch, dass sich die Menschen barfuß bewegen.
Ja. Achtsamkeit, das ist ja auch was, was Sie von den Besuchern Ihrer Ausstellung fordern. Also stellt die sich automatisch ein oder trampelt da auch mal jemand drüber?
Also ich meine, ich fordere ja gar nichts. Also es ist auch so, dass also sehr oft in Museen stelle ich sehr gerne halt ohne Plexiglaskästen aus, weil ich einfach weiß, dass das Publikum die Aufmerksamkeit und Achtsamkeit mit sich bringt. Also sogar Kinder, die natürlich die Materialien auch kennen und einfach intuitiv wissen, wie sie sich da verhalten sollen.
Naja,
möchten.
Reagieren Kinder anders?
Nein, Kinder sind genauso achtsam wie die Erwachsenen, also tatsächlich.
Ja, oder eben vielleicht noch achtsamer, das meine ich, weil Sie
ja
sagen,
genau.
Die sind gewöhnt, Ameisen zu beobachten.
Ja, genau.
Die ganz kleinen Dinge in die kleinen Hände
zu nehmen.
Ja, das stimmt.
Also sehr oft sagen mir auch Ausstellungsbesucher, dass sie nach dem Heraustreten aus dem Ort, also irgendwie vor dem Museum eine Pflanze sehen, die also auch im Museum benutzt war und die sie vorher überhaupt nicht wahrgenommen haben.
Deutschlandfunk Kultur. Wir sind im Gespräch mit der Bildhauerin Christiane Löhr. Jahrgang 1965. Sie ist in Koblenz aufgewachsen, ist nach dem Abitur zum Studium nach Bonn und Mainz gegangen. Angefangen hat sie mit Ägyptologie, Archäologie, klassischen Altertumswissenschaften und Geschichte. Das hätte Frau Löhr ja in einem Museumsberuf münden können oder was weiß ich, bei Grabungen in antiken Städten. Was hatten Sie damals für Vorstellungen, wo es mit Ihrem Leben hingeht? Soll.
Ja, es war sehr, sehr schwierig für mich zu verstehen, also was ich überhaupt möchte. Also da war einerseits das Interesse halt auch für die archaischen Kulturen, aber auch also ganz klar ein Wunsch, mit den Händen zu arbeiten. Und also erst im Laufe der Zeit habe ich auch verstanden, was es bedeutet, Künstler zu sein. Also ich bin da eher also auch so ein bisschen skeptisch reingerutscht und habe erst im Laufe der Zeit tatsächlich verstanden, was das überhaupt für ein Beruf ist.
Was ist es denn für ein Beruf?
Also es ist ein Beruf, der einerseits also ganz stark mit der Intuition, mit der Vision und Vorstellungskraft arbeitet, aber auch eine sehr große Disziplin fordert. Also eine ist Disziplin der eigenen Arbeit gegenüber und den Dingen, die an einen herangetragen werden von außen.
Sie haben dann Kunstpädagogik und Germanistik auch studiert. Auf Lehramt, haben Sie das abgeschlossen?
Also ich habe das erste Staatsexamen, aber es war nie so, dass mich der Lehrerberuf also gelockt hat. Es war einfach eine Unsicherheit. Also ja, Kunst, was macht man damit? Dann natürlich haben die Eltern Bedenken gehabt. Und in diesem Studium in Mainz, also wurde mir ganz klar, also dass ich in der freien Kunst weitermachen möchte.
Naja, und dann sind Sie gewechselt an die Düsseldorfer Kunstakademie. Da wehte doch bestimmt ein ganz anderer Wind.
Ja, also tatsächlich. Also Mainz ist, also war ein Ort der riesigen Zweifel. Und wir Studenten kannten wichtige Künstler aus Katalogen. Mhm. In Düsseldorf hingegen waren die wichtigen Künstler, also tatsächlich die Professoren.
Ja.
Und ich hatte erfahren, dass Janis Kornelis also begonnen hat, in Düsseldorf eine Professur halt wahrzunehmen und also wollte unbedingt dahin. Also er hatte mich immer interessiert, also auch durch diese Arbeit mit den Pferden. Also es war für mich ungeheuerlich.
Also auch ein Bildhauer, der auch Installationen gemacht hat und darunter eine mit Pferden in einer Galerie.
Genau, genau. Es gibt diese sehr berühmte Arbeit von 1969 in der Galerie Attico in Rom. Also wo Janis Kornelis 12 Pferde in einen Ausstellungsraum gestellt hat. Also es war also wirklich bahnbrechend. Und für mich war es unglaublich faszinierend, dass jemand mit Dingen, die schon in meinem Leben sind, also einfach Kunst macht.
Mhm. Was haben Sie von ihm gelernt?
Ich habe also ganz viel über seine Person gelernt. Es war nicht so, dass er der Pädagoge war, also überhaupt nicht. Also wir Studenten waren eher sehr alleingelassen. Aber seine Persönlichkeit und wie er einfach mit der Kunst gelebt hat, war sehr, sehr lehrreich. Also ein Künstler, der reist für seine Kunst, also der praktisch da drin lebt und aufgeht.
Also im Grunde auch eine Ermutigung zu dieser Lebensform, ja? So ein Beispiel vor sich zu haben, der das geschafft hat. So kann man leben, so kann man existieren. Eine Ermutigung, das möchte ich auch.
Ja, ganz genau. Und dazu kommt, dass er uns Studenten auch also sehr viel Respekt entgegengebracht hat. Also die Kolloquien waren so, dass wir halt Räume vorbereitet haben, dass wir ihm unsere Arbeiten zeigten. Und er reagierte also wirklich darauf wie auf fertige Kunstwerke, auf fertige Künstler. Und also das war natürlich sehr erhebend und ermutigend.
Hm. Wie haben Sie es geschafft, sich dann nach dem Studium als freie Künstlerin zu behaupten, zu etablieren? Was war dabei hilfreich und was hat vielleicht auch gefehlt?
Also gefehlt und vielleicht doch nicht gefehlt hat die Unterstützung durch den Professor. Also Kornelis war keiner, der irgendwie auch nur ein bisschen geholfen hat. Also bei Ausstellungseröffnungen von ihm konnte man neben dem berühmten Museumsdirektor stehen mit ihm. Also da kam überhaupt kein Hinweis, kein Wort, keine Präsentation. Und ich erinnere mich noch, dass wir ihn also halt fragten, ja, wie macht man das? Wie geht man weiter mit der Arbeit? Und er sagte einfach nur, ja, erst muss deine Arbeit da sein und dann geht es von selber weiter. Und wir waren total sauer, weil es war einfach die Zeit, wo es überhaupt keine Hilfestellung gab in den Akademien. Und ich hatte das Glück, dass ich schon also während dem Studium Ausstellungen gemacht hatte, also immer Menschen hatte, die mir gut gesinnt waren. Und das ging dann eigentlich nahtlos weiter.
Der internationale Durchbruch, der kam dann mit der Einladung des Kurators Harald Seemann 2001 zur Kunstbiennale in Venedig. Wie wirkte denn so eine zarte Arbeit von Ihnen in Venedig neben lauter großen, monumentalen Arbeiten?
Ja, das war wirklich sehr interessant. Also Harald Seemann hat mich ins Arsenale eingeladen.
Und also diese großen
Hallen. Ja, genau, diese groß, riesigen Hallen. Und ich kam mit einer kleinen Skulptur aus Efeusamen, die ungefähr 18 Zentimeter hoch ist und die ich an einer riesigen Wand, also allein platziert habe. Und also es hat mich sehr verunsichert. Also drumherum war alles groß und bunt und laut. Und ich dachte dann, das wird doch nie jemand sehen, ne? Das wird nie jemand wahrnehmen. Und es war aber im Gegenteil so, dass gerade dadurch die Arbeit noch mal eine andere Kraft entfalten konnte.
Mhm. Waren die Leute froh, sich etwas mit ihrer Arbeit ausruhen zu können?
Ja, so ungefähr.
Sie arbeiten ja nicht wie andere Künstlerinnen und Künstler in Riesenhallen mit einem Trupp von Assistenten, sondern ganz allein. Sind Sie eine Eremitin?
Also früher gab es tatsächlich immer Tage, wo ich mit keinem gesprochen habe. Das ist total vorbei. Also das Leben ist wirklich rasant geworden. Es ist sehr viel Kommunikation, also sehr viel Kooperation, also funktionieren müssen. Aber die Arbeit im Atelier, also die muss ich mir halt einfach frei halten. Und ich brauche auch die Einsamkeit, um Dinge zu entwickeln.
Ich muss in eine Intimität kommen, ist ein Satz, den ich von Ihnen gelesen habe.
Ja, ganz genau. Also es geht ja in meiner Arbeit auch um das direkte Reagieren auf die Welt, um die Dinge, die mich umgeben. Und da muss ich halt einfach mit mir sein.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Christiane Löhr pendelt seit 25 Jahren zwischen Köln und Italien, lebt in Beziehungen mit einem italienischen Fotografen, hat hier wie dort ein Atelier. Frau Löhr, beschreiben Sie mal, wie unterscheiden sich diese beiden Lebens- und Arbeitsorte?
Mein Kölner Atelier liegt in einem Industriegebiet. Hingegen mein italienisches Atelier ist mitten in der Landschaft. Ich gucke aus dem Fenster. Auf der einen Seite ist mein Blick auf Augenhöhe mit Gräsern. Auf der anderen Seite eröffnet sich ein riesiges Tal. Also beide Orte geben mir sehr viel und ich schätze sie sehr. Also in Köln ist mir auch diese Distanz sehr hilfreich. Also dass ich einfach so total abgeschottet, isoliert und fremd an diesem Ort bin. Also hingegen in Italien musste ich mich wirklich erst dran gewöhnen, also zu schaffen, in diese Intimität, worüber wir eben gesprochen haben, zu kommen, um mich nicht ablenken zu lassen. Also weil die Materialien, mit denen ich arbeite, ja auch praktisch vor meiner Nase sind.
Ja, Italien ist zu Ihrer zweiten Heimat geworden. Hat sich Ihre Arbeit denn dadurch auch verändert? Haben Sie sich verändert?
Ich meine, natürlich ist das schwer zu beurteilen, aber ich denke schon. Also in Italien mag ich sehr diese Sensitivität, die Intuition, also einfach auf das Sensitive zu reagieren, auf Materialien, auf Düfte, auf visuelle Dinge. Das ist natürlich sehr viel stärker ausgeprägt als in Deutschland.
Mhm. Sie werden von Galerien in Turin und Neapel vertreten. Neben Köln haben Sie auch in Athen und Zürich, in New York und Tokio Galeristen. In diesem Jahr sind noch viele Ausstellungen geplant, unter anderem in Tokio, im Piemont, in Sardinien, in Köln. Werden Sie da überall auch vor Ort sein? Denn Ihre Arbeiten können ja eigentlich nur Sie selbst aufbauen, oder?
Ja, da haben Sie recht. Also ich werde in jeder Ausstellung vor Ort sein. Also ich entwickle die Ausstellungen, ich baue sie auf, also ich baue sie sogar ab. Es ist jetzt ein Sonderfall, dass sich in dieser zweiten Jahreshälfte alles so konzentriert hat. Und ich entwickle diese verschiedenen Ausstellungen, also so, als ob ich in verschiedene Richtungen atme. Also jede Ausstellung ist ja an einem ganz spezifischen Ort, auf den ich reagiere. Also die Ausstellungen haben jetzt nichts miteinander zu tun, außer dass ich natürlich auch neue Arbeiten zeigen werde.
Mhm. Auf welche freuen Sie sich besonders oder was nimmt Sie so besonders gerade gefangen in Gedanken?
Ja, ich möchte also sehr gern auf die Ausstellung in Köln in der Galerie Werner Klein hinweisen, die am 2. November eröffnet ist, also wo ich einen Block neue Zeichnungen zeige, die alle in Italien entstanden sind. Und also im nächsten März werde ich im Museum Lothar Fischer in Neumarkt in der Oberpfalz auch ausstellen. Das ist ein kleines, sehr feines Bildhauermuseum mit einem sehr interessanten Programm.
Jetzt haben Sie gerade das Stichwort Zeichnungen gegeben, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Es gibt ja eben auch ein zeichnerisches Werk, da bewegen sich ja überwiegend abstrakte schwarze Linien auf Leinwand, auf Papier, auch sehr minimalistisch und zugleich maximal präsent. Ist das Zeichen, habe ich gedacht, das Zeichnen ein freierer Prozess, also sich vor oder über der Leinwand zu bewegen, ist ja was anderes, als ganz still zu sitzen und mit der Pinzette minutiös Flugsamen zu platzieren.
Ja, also erstmal, also ich arbeite ganz selten mit der Pinzette und ich bin auch interessanterweise eine sehr unruhige Arbeiterin.
Ah, ich würde denken,
ja, das denken alle immer.
Wahnsinnsgeduld.
Nein. Ja, die Zeichnung, also da geht es genau auch um den Raum, um den Bildraum, um den Raum vom Blatt Papier. Also ich zeichne nur auf Papier, also Leinwand ist überhaupt nicht in meinem Blickfeld. Es ist wie eine Erkundung von Raum. Also mein Wunsch ist immer mit wenigen Mitteln den Raum also zum Vibrieren zu bringen. Und also da sind diese Leerflächen, also genauso wie der Leerraum, der zwischen den Skulpturen fließt.
Aber dieses sich selbst erleben beim Schaffen, ist das freier beim Zeichnen?
Ja, natürlich ist das Blatt Papier, also hat sehr viel mehr Möglichkeiten als das Material, also was mich natürlich auch limitiert. Das Blatt Papier kann sehr viel Angst auslösen und erschrecken. Und ich muss mich da halt herantasten. Aber ich limitiere mich ja auch. Also es geht ja immer um eine Bewegung von innen nach außen. Also ähnlich wie botanisches Wachstum passiert. Und also daher werde ich diese Freiheiten immer also auch etwas eingrenzen.
Wie zeichnen Sie? Wo liegt das Papier?
Also es gibt diese sehr großen Zeichnungen, also wo ich praktisch mit dem ganzen Körper davor stehe und mich auch bewege. Und die kommen aus einer ganz anderen Ebene als die kleinen Blätter, also wo ich praktisch davor sitze und nur die Hand über das Papier geht. Also ich brauche für die großen Blätter auch eine ganz andere innere Einstellung und Präsenz, also wenn ich sie packen möchte.
Ich sie packen möchte.
Ja.
Das ist ein schöner Ausdruck. Christiane Löhr, woran glauben Sie?
Also mich interessiert und berührt also das Sensitive, das Physische, also die physische Welt. Und das ist ja im Moment ein Zeitpunkt, wo wir uns da total entfernen. Also das kann einfach nicht gut sein. Und ich denke, also wir sollten wieder mit den Augen schauen, aber auch mit allen Sinnen. Das Schauen, das Wahrnehmen, wo sind wir, was ist um uns herum, also einfach die Strömungen und darunter liegenden Dinge zu erfassen, also finde ich sehr, sehr wichtig. Also ich bewege mich oft in der Natur, also dadurch dass ich in Italien, also auch in den Apenninen lebe. Und da passiert so viel, die Tiere, die Insekten, also die auch wirklich eine, also mit denen man wirklich auch in Beziehung kommt.
Hm. Ein Pferd haben Sie ja heute nicht mehr. Haben Sie da andere Tiere?
Ja, es gibt eine Katze, es gibt Tiere, die also praktisch ihr geheimnisvolles Leben um das Haus haben. Stachelschweine, Kröten, Hirsche, Eulen, also die irgendwie doch mit einem leben und also die ich auch wahrnehme.
Lassen Sie die in Ihr Atelier?
Nein, die Katze wird nachts immer rausgeworfen. Das kann ich nicht riskieren. Nein, also Insekten dürfen auch überwintern.
Immerhin.
Ja.
Christiane Löhr hat uns erzählt über ihr Leben mit der Natur, ihre Kunst, die mit der Natur entsteht. Eine Stunde war sie im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Herzlichen Dank dafür.
Danke auch.